Läuft. Ich bete zusammen mit euch. Himmlischer Vater, lieber Gott im Himmel, wir sind froh, dir Lieder zu singen. Vater, wir freuen uns, dir etwas Gutes zu tun. Du bist unser Herr, du bist unser Papa, du bist unser Freund, du bist unser Tröster, du bist unser Stärker, du bist unser Brot, du bist unser lebendiges Wasser. Du bist unser König, Vater, und wir verneigen uns vor dir, Vater, dafür, wer du bist. Vater, du bist Liebe. Du bist Gerechtigkeit. Du bist Weisheit. Vater, wir können einfach nur wow sagen, wenn wir an dich denken. Gott, du warst von Anfang an da. Du warst vor unserem Anfang da. Du hast an uns gedacht, als du uns gedacht hast, bevor wir überhaupt da waren. Du hast jeden von uns berufen. Und wir haben ein Riesenprivileg, dich ein Stück zu erkennen, ein Stück weit zu erkennen. Vielen, vielen Dank, Vater, für diese Gemeinschaft hier. Ich habe sie vermisst. Danke, dass du uns Freunde an der Seite gibst, die uns kennen, mit denen wir durch Dick und Dünn durchgegangen sind, schon lange. Und für die Neuen, die dazukommen, und es ist großartig. Danke, dass du uns bereicherst, dass wir nicht mit einem Charakter hier auf einen Charakter schauen sollen, der besonders irgendwie attraktiv sein sollte, sondern dass wir so viele Facetten, jeder einzelne von uns mitbringt und man erstaunt über viele Sachen, die wir ineinander sehen können, was wir, jeder von uns für Entscheidungen im Leben getroffen haben und trifft, was für Talente du uns gegeben hast und wie wunderschön es ist, das zu sehen, Vater. Danke, dass du uns bereicherst durch die Beziehungen, die uns so viel bringen, die uns Glauben bringen, die uns, wo der andere an mich glaubt und mir hilft, meine schwere Lasten zu tragen. Danke dafür, dass du auch uns Perspektiven gibst, dafür, wenn es schwer ist, miteinander, weil wir alle Sünder sind und weil es auch wir einander auch verletzen und wir einander auch Sachen verursachen, die schmerzhaft sind. Gott, und ich bitte, dass du durch dein Wort sprichst. Ich bin begeistert, ich freue mich, von diesem Thema zu sprechen heute. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich deine Weisheit gibst, uns Weg weist, uns ja, Leichtigkeit gibst, die aus dem brillanten Wort entstammt. Ich bitte, dass du uns gute Zeit jetzt gibst in deinem Wort und ich danke dir so sehr dafür im Voraus und ich bete im Namen von Jesus. Amen.
Amen. So, mal die Uhr.
Das ist echt cool, euch zu sehen. Ein paar Wochen sind es lang gegangen, wir waren weg mit Tina im Urlaub und echt schön, diese Gemeinschaft hier zu erleben. Gestern waren wir auf Campingplatz von Anke Busse und Enrico Busse. Einige kennen die aus Berlin. Die waren nicht weit von uns. Und hier ein Lob an unserer Webseite. Die Anke hat einfach mal gesucht, was gibt es da für Gemeinden in Deutschland? Und hat einfach geguckt, so für das, was in ihrer Suchmaske angegeben, was ihr so gefallen würde. Und sie hat ein bisschen Inhalte geguckt. Und hat unsere Seite gesehen und sagte, oh, das ist aber toll. Und sie wusste aber nicht, dass es unsere ist. Und sie kam dann später so, Moment, den Namen kenne ich doch. Ja, also nochmal Lob an die das gestaltet haben und echt toll. So. So, ihr seid natürlich alle gespannt, was für ein Thema es heute geht. Was so den Gebärd durchgeklungen ist. Aber ich mache es nicht so einfach. Also, 2007 gab es mal eine Umfrage von so einer christlichen Umfragegesellschaft in den USA, die seit 30 Jahren das betreibt. Sie haben über 1 Million Interviews bereits geführt mit Leuten, wo alles um Thema Christentum geht. Und sie haben damals, geht es schon ein Weilchen her, aber trotzdem sehr relevant, finde ich, Umfrage gemacht, und zwar zum Frage, wie sehen die Nicht-Christen, also die nicht einen christlichen Glauben haben, in den USA, okay, limitiert, wie sehen sie die Christen? Mit welchen Begriffen würden sie die bezeichnen? Was würde denn einfallen? Und sie haben zu einer Multiple Choice von Auswahl gehabt, 10 positive Begriffe und 10 negative Begriffe. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was da rauskam. Ich nenne euch Nummer 3, also Score, Ranking Nummer 3 war negativ oder positiv? Negativ. Altmodisch. Das war Nummer 3. Nummer 2 war scheinheilig.
Negativ.
Und Nummer 1?
Kann nur noch negativ sein.
Ja, das ist richtig, ist negativ.
Gesetzlich.
Ist negativ?
Gesetzlich.
Nee, nicht gesetzlich.
Achso, belacht das
so. Wie? Sag's. Das war ja davon. Scheinheilig ist heuchlerisch. Nummer 2. Rechthaberisch. Ja, die Richtung.
Judgmental.
Auf Deutsch, also in Englisch finde ich sehr, sehr guter Begriff, judgmental, ne, und auf Deutsch ist verurteilend, wertend, richtend. Nummer 1. Autsch. So, jetzt können wir natürlich sagen, na gut, das sind die Amis. Ne? Und das sind, es ist 2007 und wir sind ja nicht so, ne? Aber, wenn wir ehrlich sind, ich glaube schon, dass das ist etwas, was uns echt beschäftigt. Und ich glaube, nicht umsonst gibt es sehr viele Stellen und sehr viele Bezüge dazu in der Bibel, weil es Gott wusste, dass so sein wird. Wir sind komplex und Jesus ruft uns dazu auf, dass wir zu ihm hinwachsen, dass wir reifen, und er möchte nicht, dass wir es nur individuell machen. Er möchte uns als eine Gemeinschaft aufrufen, er ruft immer zusammen, dass wir es machen, dass wir einander helfen. Und weil wir einander das machen sollen, bringt es auch die Komplexität mit sich, die eben diese Facette jetzt auch mit sich bringt, dass wir einander urteilen. Ja, und verurteilen. Wie fühlen wir uns in unserer Gemeinschaft? Hier. Ich erinnere mich an Franks Predigt vor mittlerweile ein halbes Jahr, glaube ich, als er davon gesprochen hat, dass wir die Sicherheit, also Gemeinde soll ein Hafen sein, wo man sich sicher fühlt. Und wo es seiner Meinung nach öfters nicht der Fall hier ist. Und ich glaube, also ich habe mit vielen von euch darüber gesprochen, und ich glaube, es gibt sowohl als auch, also die sich super sicher fühlen, andere sich super unsicher fühlen. Und deswegen lohnt sich diesem Thema sich zu widmen. Genau. So, und es reicht nicht, wenn wir denken, naja, wir sollen nicht richten. Ne? Also es gibt ja diese Stelle in Markus 7, wir sollen nicht richten. Reicht nicht, wenn wir sagen, okay, ah ja, ich soll nicht richten, okay. Dann richte ich nicht. Nee, es ist schwer. Es ist schwer, nicht zu richten. Und deswegen möchte ich dieses Thema heute ein bisschen tiefer gehen, und zwar einfach das im Prinzip, was Jesus uns gelehrt hat zu diesem Thema, und seine brillante Weisheit wirklich annehmen. Lass uns lernen von ihm, was er zu uns dazu sagt. Also lass uns Matthäus 7 aufschlagen. Vers 1 bis 6. Matthäus 7. Ich lese mal vor aus. Ich glaube, das war gut. Das war Genfer Übersetzung. öffnet eure Apps. Genau, don't judge me. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders ziehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampfen und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Bevor wir uns damit beschäftigen, mit diesem ganzen Thema, würde ich gerne dieses Wort überhaupt highlighten. Was ist das für ein Wort, was da benutzt wird für verurteilen? Ja, für richten. Das ist das griechische Wort krino. Fast wie Kino. So kann man sich Eselbrücken drehen. Krino. Und dieses Wort kann sehr unterschiedlich benutzt werden. Es bedeutet, ich lese es sowohl in Deutsch als auch auf Englisch auch. Also auf Deutsch, bitte? Пожалуйста. Auf Deutsch heißt es im Prinzip unterscheiden. Ja? Also richten eigentlich basiert auf dem Wort unterscheiden, entscheiden, verurteilen, schlussfolgern, verdammen, schätzen, also nicht wertschätzen, sondern schätzen, abschätzen und denken. Wow, sehr unterschiedlich. Ja. Auf Englisch, distinguish, decide, condemn, conclude, damn, esteem, and think. So, wenn wir das uns anschauen, verstehen wir, okay, es ist, müssen wir schauen, okay, was ist das überhaupt da ist gemeint, wenn Jesus von diesem Thema spricht. Kann es sein, dass er uns dazu aufruft, zum Beispiel, dass wir nicht entscheiden und nicht schätzen und nicht denken? Wahrscheinlich nicht. Ja? Wir lesen es auch, deswegen haben wir auch Vers Nummer 6 genommen, ja, noch dazu, was wir gerade gelesen haben. Er sagt ja jetzt, gib das Heilige nicht den Hunden, also er fordert uns dazu auf, nachzudenken, was wir tun und mit wem wir was tun. Dann müssen wir es abschätzen, ja, und nachdenken, evaluieren. Oder andere Stelle, zum Beispiel, ich habe nur eine jetzt genommen, in Lukas 7, Vers 43 und kurz davor, sagt Jesus auch, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden. Ja, es geht um dieses Gleichnis von Dankbarkeit und Liebe und Vergebung. Simon antwortete, ich nehme an, der mir mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er nutzt genau dieses Wort hier auch. Also es kann nicht sein, dass wenn Jesus hier, also in Matthäus 7 Stelle, über dieses Richten, Urteilen spricht, dass es darum geht, okay, nicht urteilen, also nicht nachdenken. Ja, nicht überlegen, die Situation anschauen, nachdenken, okay, wie kommst du mir rüber? Nein, ich darf das nicht. Ich muss nicht nachdenken. Hauptsache, ich urteile nicht. Nein. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Ja, offensichtlich. Dann lesen wir weiter. Also es war Vers Nummer 1, ne? Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Und dann Vers Nummer 2. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Hier spricht er einmal von so, wie du das machst, so, was für ein Maß du anlegst bei deinem Urteil für den anderen. Das ist schon mal hilfreich. Aha, okay, es geht um meinen Weg. Wie urteile ich? Ich möchte, dass der André einen guten Weg auswählt, wie er mein Verhalten urteilt. Ja? Wenn er was tut, möchte ich damit einverstanden sein. Und dann kann ich das Gleiche auch ihm tun. Ja? Also ich möchte diese goldene Regel, tu das den anderen, was du wünschst, dass dir getan wird. Und das ist total, eigentlich, ich find's so toll. Ne? So einfach und genial. Und hier können wir aber viel evaluieren, was ist das? Wie möchte ich denn, dass andere mich urteilen? Wie möchte ich das? Sehr, sehr viel kann man darüber nachdenken. Und wir werden auch darüber nachdenken. Zum Beispiel, wenn jemand Vermutungen über meine Motive einstellt, die er nicht weiß, das möchte ich nicht. Ja? Oder Hintergründe sich überlegt, was es dazu geführt hat, dass ich seine bestimmte Entscheidung getroffen habe, ohne dass er es weiß. Oder dass er irgendwie eine Sache nimmt und andere Sache nimmt und die zusammenbringt und sagt, ah, da hat er das gemacht, da hat er hier gemacht, also ist die Person Vlad so, dass er quasi von einer, zwei Situationen auf meine ganze Persönlichkeit schließt. Und ich bin eine Schublade. Das möchte ich nicht. Also soll ich das auch bei anderen nicht tun. Oder jemand auf meinen Charakter etwas schließt. So ist er. Ja? Manchmal sogar im positiven Sinne. Manchmal wird etwas zugesprochen jemand, wo du denkst, nee. Also schön, dass du das so siehst und bist total überzeugt, dass es so ist, wie ich bin, aber nee. Ein bisschen zu schnell, ja. Mir ist es sehr, sehr bewusst geworden letztens. Ich arbeite bei Frankfurt und ich muss mit dem Zug nach Frankfurt fahren und von Frankfurt noch mit dem Bus zur Arbeit. Und dafür habe ich diese Bahncard 100 Karte. Und die hat so einen City-Tarif, dass ich quasi dann auch mit dem Bus weiterfahren kann damit, nicht nur mit dem Zug. Ja? So, und ich habe damals, als ich sie gekauft habe, habe ich die Deutsche Bahn angerufen und gefragt, funktioniert das? Ja, es funktioniert. Okay, super, kann ich mit dem Bus auch damit fahren. Habe ich Busfahrer auch gefragt davor, bevor ich die Deutsche Bahn angerufen habe. Und meinte, ja, es passt schon. Dann bin ich dreiviertel Jahr gefahren damit und ich wurde, glaube ich, zwei oder dreimal kontrolliert im Bus. Alles abgenickt, alles super. So, jetzt fahre ich, das war vor 8 Wochen oder so, fahre ich mit dem Bus. Und kommt wieder ein Kontrolleur und ich zeige ihm, was gewohnt, ich höre noch Radio und so, ich zeige ihm das nebenbei meine Karte und meinte, nee, raus. Ich so, wie, das funktioniert doch. Nee, hier ist kein City-Tarif. Das funktioniert nicht. Ah, okay. So, und dann bin ich raus. Erstmal alles ausgefüllt, 60 Euro Strafe, ne? Und dann meinte er, ja, heute ist ein bisschen was Besonderes. Heute gibt es so eine Funkaktion von Polizei. Das sind so 6 Wagen mit so einem riesen Zelt aufgebaut für den ganzen Tag, wo sie so eine Funkaktion machen. Und dann wurde ich übergeben an die Polizei. Und die Polizei hat mir eine Strafanzeige also aufgeschrieben. Für die Erschleichung der Mittel. So, das ist ja alles. Ich kann darüber streiten, ob es viel oder wenig ist für 3,50 Euro, das ist Buskarte, ja? Aber, ja, also wenn es sein muss, dann ist es so, ne? Wenn es gerechtfertigt ist, ne? So. Aber, also worum es mir geht, ist, als ich da stand, und ich hatte einen Termin, zu dem ich fahren musste, als ich da stand, hat die Polizei, der Umgang war so, ich bin der Kriminelle. Ich habe versucht, ihn zu fragen, Leute, ich würde gerne alles machen, alles erledigen, aber ich würde gerne den nächsten Bus kriegen. Nee. Sie haben nicht bezahlt. Was wollen Sie hier noch argumentieren? So, die Einstellung, die mir gegenüber entgegengebracht war, erstmal gehen wir davon aus, dass du das absichtlich gemacht hast. Du wolltest das Land betrügen. Und eigentlich ist es richtig aus deren Sicht. Die Polizei muss uns ja unser Land schützen. Und weil wir Sünder sind, weil wir viel erschlichen wird, muss man davon ausgehen, dass derjenige das absichtlich gemacht hat, erstmal bevor es geklärt ist. Ja, dann, sonst würde es nicht funktionieren, das ganze System von Polizei und von unserem Schutz. Ja. Aber es war so ein ätzendes Gefühl, dass jemand deine Motive, ich war ja unschuldig, ich wusste es ja nicht, ne? Und ich habe immer gesagt, ich habe darüber gedacht, ich weiß, Unwissenheit schützt nicht vor der Strafe, ja. Aber nichtsdestotrotz, deren Einstellung mir gegenüber war, ja, du kannst labern hier, was du willst, kannst du also kannst tollen Typen abgeben, ne? Ja. Erstmal als Fakt, du bist, hast nicht bezahlt, ne? Das, was du fragen musste. Und ich habe nur überlegt, diese Einstellung, davon auszugehen, dass die andere Motive waren schlecht, das ist gut für die Polizei, aber nicht gut für uns. Das möchte ich nicht, dass Leute mit mir so umgehen. Dass ich etwas tue und dann scheint es so, und ich kann es auch verstehen, scheint es so, dass es dann aus dem Motive geworden ist. Aber ich wünsche mir, dass die anderen erstmal mehr Vertrauen entgegensetzen wollen, ja, und nicht davon ausgehen, dass sie wissen ganz genau, was bei mir los war, warum. Entschuldigung, ja. Ja, ich möchte, dass die anderen mir entgegen Vertrauen erstmal schenken wollen und davon ausgehen wollen, dass ich es nicht was Schlechtes machen wollte und vielleicht sogar bereit sind, Unannehmlichkeiten zu in Kauf zu nehmen oder was in erster Linie nicht so aussieht, um tiefer zu graben und zu verstehen, mich zu verstehen, statt schnell und einfach so eine Entscheidung zu treffen. Das ist deswegen. Kennt ihr das nicht, dass du in dieser Situation, ich meine, die Hintergründe waren bei mir offensichtlich, aber für die nicht. Und erstmal könnte man denken, ja, der will es verschleichen, aber nee, muss man tiefer gehen, wie es alles dazu gekommen ist. Und ich glaube, das ist echt oft so. Wir sind so komplex, dass wir das, was nach außen kommt, so missverständlich öfters rüberkommt, dass die anderen etwas daraus schließen, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und um Wissen darum soll es, glaube ich, uns helfen, so miteinander umzugehen, wie mit uns, dass die anderen mit uns umgehen sollten, wie wir das uns wünschen. Jakobus, der sehr, sehr wahrscheinliche Bruder von Jesus, hat in seinem Brief, Jakobus, ihr könnt schon aufschlagen, Jakobus 4, im Prinzip sehr viel von der Bergpredigt reflektiert und versucht das nochmal zu übersetzen auf die nächste Generation. Und hier geht er auch auf dieses Thema ein. Ja? Jakobus 4, Verse 11 bis 12. Da macht es noch einen Punkt deutlich, über den Jesus, glaube ich, auch spricht und Jesus meint. Jakobus 4, Verse 11 bis 12. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als ein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gilt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Genauso wie Jesus sagt Jakobus hier nichts darüber, ob es gerechtfertigt ist, ob es richtig ist, was man eigentlich vermutet hat bei dem Urteil. Es kann ja gut sein, dass man einen Splitter gesehen hat und dass der da ist. aber das ist gar nicht das Thema. Und das finde ich echt einen interessanten Punkt. Wie viel Gewicht legt Jesus und wie viel Gewicht legt Jakobus bei dieser Auseinandersetzung, dass es nicht darum geht, ob es richtig oder falsch ist, sondern um meine Einstellung. Und er führt hier aus, eben über, dass wir übereinander schlecht reden sollen und miteinander urteilen sollen. Und dann kommt er irgendwann zu diesem Punkt von Richter, dass wir nicht Richter sein sollen, sondern es gibt nur einen Richter. Und das ist, ich finde es echt guten Punkt von, ich glaube, wenn uns etwas richtig aufregt, ja, beim Verhalten von einem anderen, dann bleibt es, glaube ich, öfters nicht nur dabei, dass wir das evaluieren, nachdenken und sagen, ja, das ist richtig, das ist falsch. Es geht weiter. Wir kategorisieren, wir schließen auf eine ganze Persönlichkeit. Es gibt sehr, sehr viel, was wir uns da machen. Dann sprechen wir mit anderen darüber und versuchen, Bestätigungen zu holen. Ja, genau. Und dann verselbstständigt sich noch mehr und wird bestätigt. Und so ein Stempel, der wirklich, der andere hat es auch gesehen. Oh ja, genau so ist es. Und dann fühlt man sich öfter so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, fühlt man so, ich bin dann echt mit Gott da, echt auf gleiche Seite in dieser Sache. Also echt, es ist so unmöglich, was dieses Verhalten war. Und ich und Gott, also Jesus ist dabei und sagt, I know, genau, du verstehst mich, ja. Und was wir dadurch tun, was Jakobus hier beschreibt, ist, wir denken, dass, also hier ist Jesus, ja, hier so oben ist Jesus und hier ist der Bruder oder die Schwester, ja, hier unten, und ich bin hier, ja, und wir mit Jesus, wir wissen Bescheid. Wir wissen es, ne? Und wir sind da eins. Und ich bin echt auf richtigen Seite. Ich bin froh, dass ich wirklich Wahrheit erkannt habe. Ne? Und ich fühle mich auch berufen, dass auch wirklich, ich muss die Wahrheit aufdecken. Ja? Und der Jakobus sagt, nee. Jesus ist hier und ich bin hier mit meinem Bruder. Ich bin nicht der Richter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vielleicht kein No Clue at all. Ja? Vielleicht möchtet ihr mit mir jetzt gerade nicht zustimmen, aber wenn ihr weiterlesen, werdet ihr mit mir zustimmen. Vielleicht habe ich No Clue at all. Auch wenn mir was erscheint, so offensichtlich. Kein Durchblick, ja. No Clue at all. Kein Durchblick, genau. So. Und Jakobus sagt, nee, das ist gar nicht deine Rolle, den Urteil auszusprechen. Weil das entspricht nicht der Realität. Wir lesen weiter. Was entspricht dann der Realität? Und das ist jetzt echt spannend. Ganz ehrlich, ich muss euch was bekennen. Ich habe diese Bibelstelle lange nicht verstanden. Ich habe diese Bibelstelle gelesen und dachte, ja, boah, das, ja, aha, Balken. Aber wie mache ich das praktisch? Und es hilft mir jetzt aber einiges, das zu verstehen. Lesen wir Vers 3 bis 5.
Wo bist du jetzt?
Matthäus 7, Vers 3 bis 5. Matthäus 7, 3 bis 5. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders sehen.
als Jesus das gemacht hat, hat er damals so den Balken gehabt.
Und da hatten irgendwie, wollte uns verstehen geben, dass wir nie so gut sehen können, wenn wir so einen Balken haben.
Ja.
Und ich sehe, da ist Kostja, und der hat diesen linken oberen, glaube ich, also ich kann nicht so genau sehen, aber ich glaube, linken oberen Auge sind kleine Splitter. Und das ist echt blöd, total böse, dieses Splitter. Oh, es ist rot-orange, glaube ich. Also ich kann nicht so gut sehen, aber ich glaube, ich habe schon vorgestern gesehen, ne? Da war noch grün. So, und da, wenn ihr das sehen würdet, wenn du das sehen würdet, Katastrophe.
Ist das ein Fernglas?
Was? Ich sehe nichts. Jesus hat irgendwie gesagt, ich sehe nicht. Oh, vielleicht sehe ich doch nicht richtig. Oh, okay. Vielleicht muss ich mal zugeben, dass ich doch irgendwie Balkenauge habe. Okay. So. Aber das Bild ist genau das. Das Bild, was Jesus uns gibt, soll uns zum Lachen bringen eigentlich. Ja, das ist ein Witzbild. Aber bildlich gesehen können wir nicht gut sehen. Ja? Das will er uns vermitteln. Womit siehst du denn? Mit dem Auge. Und was hast du vor deinen Augen? Den Balken. Ja. Ja, das gibt mir ja noch. Und ich versuche zu ziehen. Oh ja, sehr gut, genau. Ich ziehe dir mal, ja. Ja, genau. Ich versuche es ganz, ganz filigran, das zu machen. Genau. Oh ja, stimmt, das ist gut. Ja. So, und der springende Punkt ist hier, bevor ich den Splitter ziehe, bevor ich das tue, soll ich viel in meine selbst reflektieren mal über mich. Ja? Und das liegt hier etwas Verborgenes, was wirklich Großartiges eigentlich ist. Eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Ich habe zwei Punkte daraus, die, glaube ich, sehr, sehr schlüssig sind. Wenn du einen Splitter ziehen möchtest, ja, wenn du was aufregt bei einer Person oder bei einer irgendwas, ne, bei jemand, geh davon aus, dass du nicht richtig sehen kannst. Geh nicht davon aus, dass du richtig siehst. Das möchte Jesus uns vermitteln. Geh davon aus, du kennst nicht die ganze Geschichte. Du kennst nicht die Motive. Menschen sind extrem komplex und wir tendieren eher dazu, arrogant anderen gegenüber zu sein und ignorant unseren eigenen Balken zu sein. Es entspricht einfach echt der Realität. Und es sind einige, die dazu vieles geschrieben haben. Ich lese euch mal ein paar Sachen, die es ziemlich, glaube ich, sehr, sehr lebendig machen. Einmal von David Foster Wallace. Den kennt doch einer oder andere schon von euch. Das ist das Wasser vielleicht, ist ein Begriff. Das ist ein Lehrer, Hochschullehrer in den USA, der leider Selbstmord begangen hat. Aber der ist ein brillanter Denker gewesen. Und er hat wirklich über unser Leben geschrieben. Ich lese mal ein paar Auszüge daraus. Nehmen wir beispielsweise, also ich versuche das abschnittsweise, dann kannst du es vielleicht zusammenfassen. Ja?
Nee.
Nehmen wir beispielsweise den durchschnittlichen Tag eines Erwachsenen. Also er spricht das in eine Rede an die Studenten, Abschlussrede, um die vorbereiten für die weite große Welt. Ja? Nehmen wir beispielsweise einen durchschnittlichen Tag eines Erwachsenen. Sie stehen morgens auf, gehen der anspruchsvollen Schreibtischarbeit eines Akademikers nach, schuften 9 oder 10 Stunden lang und bei Feierabend sind sie müde und gestresst und wollen nur noch nach Hause. Freuen sich auf ein gutes Abendessen, vielleicht noch ein paar Stunden Entspannung und wollen dann früh ins Bett, weil das Ganze am Tag darauf ja von vorne losgeht. Aber dann fällt es ihnen ein, dass sie nichts zu essen im Haus haben. Wegen ihrer anspruchsvollen Tätigkeit hatten sie die ganze Woche noch keine Zeit zum Einkaufen. Also müssen sie nach Dienstschluss erstmal zum Supermarkt fahren. Sie geraten in den Feierabendverkehr und brauchen weit länger als nötig. Und wenn sie den Supermarkt endlich erreichen, ist es brechend voll. Weil natürlich alle Berufstätigen ihre Einkäufe in dieser Tageszeit auch quetschen müssen. Und im Laden herrscht dieses scheußliches Neonlicht. Überall dudelt diese leidige Kaufhausmusik oder Kommerzpop. Und sie wünschen sich ans andere Ende der Welt. Ich warte, bis die fertig ist. Und dann schreibt er dazu, es geht darum, dass genau bei diesem banalen, frustrierenden Kleinkram die Arbeit des Entscheidens einsetzt. Denn im Stau, im verstockten Gängen von Einkauf und in Schlangen an der Kasse habe ich die Zeit nachzudenken. Und wenn ich mich nicht bewusst entscheide, woran ich denken und worauf ich achten möchte, werde ich bei Einkaufen jedes Mal sauer und niedergeschlagen sein, weil sich solche Situationen meiner angeborenen Standardeinstellung zufolge alle um mich drehen. Um meinen Hunger, meine Erschöpfung und meinen Wunsch, bloß endlich nach Hause zu kommen. Und es hat ganz den Anschein, als stünden die ganze Welt mir im Weg. Und wer zum Teufel sind die ganzen Leute, die mir im Weg stehen? Und wie abstoßend die meisten von denen aussehen? Und wie dämlich, strohdoof, bräsig und nicht menschlich sie in der Kassenschlange wirken? Oder wie grob und unhöflich ist es, dass sie mitten in der Schlange lauthals in ihre Handys sprechen? Und ist das alles vielleicht nicht wahnsinnig ungerecht? Da habe ich mich jetzt den ganzen Tag lang krumm und lahm geschuftet. Bin am Verhungern und todmüde. Aber wegen all diesen blöden Rindviecher kann ich nicht mal nach Hause was essen und aussparen. Und dann beschreibt er, es ist die automatische, unbewusste Haltung, in der ich die langweiligen, frustrierenden und überfüllten Teile des Erwachsenen-Daseins, also sprich zu den Studenten, erlebe. Wenn ich auf Autopilot laufe und unbewusst glaube, ich bin der Mittelpunkt der Welt und meine unmittelbaren Bedürfnisse und Gefühle sollten in der Welt Priorität haben. Das Dumme ist bloß, dass man solche Situationen offenbar verschieden sehen kann. Nochmal zum Stau und all den Fahrzeugen im Leerlauf, die mir den Weg versperren. Es ist durchaus denkbar, dass manche dieser SUV-Fahrer, also in Amerika ist ja ne, SUVs ganz viele, irgendwann schreckliche Autounfälle erlebt haben und davon dermaßen traumatisiert sind, dass ihre Therapeuten ihnen geradezu verordnet haben, sich große, schwere SUVs zuzulegen, damit sie sich sicher genug fühlen und fahren können. Oder dass der Hammer, also das große Auto, Hammer, der mich gerade ausgebremst hat, von einem Fahrer gefahren wird, der ein kleines, krankes Kind hinter sich sitzen hat, mit dem er so schnell wie möglich ins Krankenhaus rast und der demnach in weit größere und legitimere Eile ist als ich. Faktisch bin ich ihm im Weg. Ich kann mich auch mit der Wahrscheinlichkeit befassen, dass alle anderen in der Kassenschlange genauso genervt und frustriert sind wie ich und dass manche von ihnen ein insgesamt schwereres, üderes oder leidvolleres Leben führen als ich. Man sagt, es soll keine Moralpredigt sein und so. Wir sollen nicht erwarten, dass wir alles automatisch das machen. Und sagt er, warum es ist so schwer ist, also warum wir das nicht machen, ist, weil es ist schwer, dieses Mindset umzuswitchen von Mittelpunkt an mir, das ist meine Gefühle, das ist Maßstab für alles, mein Leben. Es ist schwer, es kostet Mühe und Selbstüberwindung. An den meisten Tagen, wenn sie aufmerksam genug sind und die Wahl haben, können sie sich aber entscheiden. Die fette, prässige, aufgebrezelte Frau, die in der Supermarktschlange gerade ihr Kind angeschnauzt hat, mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht ist sie sonst nicht so. Vielleicht hat sie gerade 3 Nächte lang nicht geschlafen, weil sie einem an Knochenkrebs sterbenden Mann die Hand gehalten hat. Vielleicht hat genau diese Frau auch einen unterbezahlten Job im Straßenverkehrsamt und hat gestern erst bei ihrem Mann geholfen, durch einen kleinen Akt bürokratischer Güte einen albtraumhaften Papierkrieg zu beenden. Und dann schließt er: Das alles ist natürlich unwahrscheinlich. Deswegen aber nicht unmöglich. Es hängt nur alles von Ihrer Perspektive ab. Wenn Sie automatisch sicher sind, dass Sie wissen, was Wirklichkeit ist und wer und was wirklich wichtig ist, wenn Sie gemäß Ihrer Standardeinstellung operieren wollen, dann werden Sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich über die Alternativen nachdenken, die nicht sinnlos sind und nerven, die Alternativen. Wenn Sie aber wirklich zu denken gelernt haben und aufmerksam sein können, dann wissen Sie, dass Sie eine Wahl haben. Es kommt nicht darauf an, was wahrscheinlicher ist, sondern darauf, welche Seite ich sehen will. Finde ich stark. Wie oft hätte ich mir gewünscht, dass, wo ich in Situation bin und da bin und man sieht nach was ganz anderes aus, aber ich bin da echt nicht schuld gewesen, dass ich da gelandet bin. Dass die anderen das berücksichtigen und nicht von etwas ausgehen. Dieses Offensichtliche, was uns erscheint, basiert auf unserer Selbstzentriertheit öfters, weil sie von uns ausgehen. Und wir wollen, dass andere nicht von ihren Bedürfnissen, ihrer Selbstzentriertheit ausgehend mich beurteilen, sondern all meine Gründe berücksichtigen. Es ist leichter, nach unserem Maß andere zu kategorisieren und viel schwerer, die langweiligen, anscheinend belanglosen Gründe zu berücksichtigen in aller Unwahrscheinlichkeit, die schwer zu verstehen sind. Und dann noch ganz kurz von C.S. Lewis, finde ich übrigens noch einen anderen Aspekt dazu. Lese ich aus dem Buch hier. Pardon, ich bin Christ. Finde ich auch sehr, sehr wertvoll und das hat mich geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Fakt hier. Er schreibt: Die Menschen beurteilen einander nach ihren äußeren Handlungen. Gott beurteilt sie nach ihren moralischen Entscheidungen. Wenn ein Neurotiker mit einer krankhaften Angst vor Katzen sich aus irgendeinem Grund dazu zwingt, eine Katze anzufassen, so hat er in den Augen Gottes vielleicht mehr Mut bewiesen als ein gesunder Mann, der das eiserne Kreuz bekommen hat. Eiserne Kreuz ist wirklich so ein Orden für eine Heldentat. Wenn ein Mensch, der von Jugend auf gelehrt wurde, Grausamkeit sei nichts Schlimmes, jemandem einen kleinen Gefallen erweist oder eine grausame Handlung unterlässt und damit unter Umständen riskiert, von seinen Kumpanen verlacht zu werden, so leistet er in den Augen Gottes vielleicht mehr als wir, wenn wir unser Leben für einen Freund hingeben würden. Wir können es auch andersrum ausdrücken. Manche von uns, der an sich ein netter Mensch zu sein scheint, hat aus seinen guten Anlagen und seinen guten Erziehungen vielleicht so wenig gemacht, dass er schlimmer ist als andere, die wir als Schurken betrachten. Ja, das mit Talenten erinnert mich so ein bisschen an Gleichnis mit Talenten. Wissen wir so genau, wie wir uns mit der psychischen Veranlagung oder schlechten Erziehung und schließlich der Macht eines Himmler verhalten hätten? Darum soll ein Christ nicht richten. Wir sehen nur, was die Entscheidungen des Menschen aus seinem Rohmaterial machen. Aber Gott richtet den Menschen nicht nach seinem Rohmaterial. Er richtet ihn nach dem, was er aus dem Rohmaterial gemacht hat. Und dann schließt er. Die äußerliche Größe oder Kleinheit eines Vergehens ist also nicht entscheidend. Die äußerliche Größe oder Kleinheit eines Vergehens ist nicht entscheidend, ob es groß oder klein ist, wie es erscheint. So, das war zum Punkt. Geh davon aus, dass du nicht richtig sehen kannst. Ja? Das soll uns helfen zu sehen, es gibt so vieles, was wir nicht wissen. Und wir sehen nicht richtig. Deswegen nicht zu schnell Splitter ziehen und sicher sein, dass es der Splitter so aussieht und da ist. Und der letzte Punkt ist noch heftiger, aber der ist großartig, weil der Gott verherrlicht. Und zwar, geh davon aus, dass deine eigene Fehlbarkeit, deine eigene Sündhaftigkeit größer ist als von deinem Bruder und deiner Schwester mit dem Splitter. Balken versus Splitter. Balken ist viel größer. Und das finde ich sehr, sehr heilig. Also es reflektiert auch ein bisschen in Philipper 2, Vers 3, ne, wo er sagt, wir sollen von unseren Geschwistern höher denken als von uns selbst. Als Christ reflektiere ich mich selbst. Ich bin zu Gott gekommen und ich habe zu Gott gesagt, ich brauche deine Gnade. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das, was du mir vergibst, das ist wow. Das ist wow. Stell dir vor, deine tiefsten Geheimnisse, ja, von deinen Motiven, die du weißt, nicht gut sind. Dass diese tiefsten Geheimnisse, vielleicht kennt ein oder andere Freund von dir was davon, ja, von deinen Einstellungen, die echt sündhaft sind, wofür du dich schämst. Dass diese Geheimnisse alle, seit deiner Jugend an, jetzt hier in diesem Raum präsent wären. Und du hier stehen würdest und alle würden das sehen und wissen um dich. Stell dir das vor. Ich krieg Schweißausbruch davon. Aber das ist wahr. Jesus lebt. Und er kennt dich durch und durch. Er weiß jede Regung von deinem Herzen. Und dieser Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Wenn Jesus das nicht macht, ja, wie viel weniger sollen wir das tun? Ja? Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir in Liebe nicht die Wahrheit sprechen. Und Jesus sagt auch hier in diesem Gleichnis, wir sollen das tun. Wir sollen Splitter, uns, Bruder, wenn wir es sehen oder vermuten es zu sehen, wir sollen das damit was tun. Aber zuerst sollen wir auf uns schauen und vor Gott gehen. Und dadurch verkünden wir eigentlich das Evangelium. Wenn ich vor Gott hingehe und sage, ich bin ein Sünder und ich weiß, ich bin eigentlich, wie Paulus sagt, der größte Sünder. Ja? Und mit dieser Einstellung gehe ich zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester. Verkünde ich Gottes gute Nachricht. Dass man nicht richtend hingeht. Das ist die gute Nachricht. Wir haben die Kapazität und die Kraft davon, von Gott. Nicht nur von dem David Foster Wallace, der sagt, ja, wenn du nachdenkst, ist es ja nicht wirklich wichtig, sondern wir haben wirklich eine Botschaft, einander zu verkünden und der Welt zu verkünden. Wir müssen nicht richtend aufeinander reagieren, auch wenn es danach ist, sondern weil wir Gott haben und er uns vergibt, möchte ich den anderen genauso begegnen. Wenn du Auto fährst, nächstes Mal, und dich jemand aufregt und dir was abschneidet, ja? Hm? Mega schnell. Ja? Na, vielleicht musst du ins Krankenhaus, ne? Oder was auch immer. Ja? Oder bei der Arbeit. Dein Kollegen. Unfair. Und warum hat er das gesagt? Oh. Wir können damit anders umgehen. Nicht wissen, der ist böse, der meint es so, der hat es, um mir zu schaden, auch wenn es vielleicht auch stimmen mag. Ne? Muss man natürlich, wir müssen den Kopf nicht völlig wegschmeißen. Aber öfters, glaube ich, ist es so, dass wir so viel annehmen und es überhaupt nicht stimmt. In der Gemeinde, wenn wir zum Gottesdienst
erscheinen oder nie erscheinen, oder zum
Familiengruppe, zum Bibelkreis. Ah, der war schon wieder nicht da. Ah, dem liegt einfach Bibelkreis aber nicht am Herzen. So offensichtlich, schon das zweite Mal. Und dann richtest du deinen Bruder und dann sprichst du mit anderen darüber und dann entsteht ein Bild, was ihn richtet. Und vielleicht für heute ist es vergessen, aber beim nächsten Mal, du hast ein Bild im Kopf. Und das ist echt schädigend für uns. Und das ist heilend für uns, wenn wir aufhören, das zu tun und wirklich, wie David Foster wohl sagt, wirklich Arbeit machen, wenn wir nachdenken und evaluieren, wie wir nachdenken und wie wir damit umgehen, was uns zu Ohren kommt. Ich finde es vielleicht nur ganz, ganz treffend, passend. Wir haben heute Bibelkreis, leider kommen nicht so viele, und der Falco hat was geschrieben in den Chat. Ne? Was ist einfach, ich finde, so eine tolle Art und Weise ist, wie man damit umgeht, weil wir wissen übereinander, dass wir komplex sind und weil wir falsch rüberkommen können. Mhm. Ja? Er hat dazu geschrieben, zu der Einladung zum Bibelkreis. Ich habe mit ihm auch abgesprochen, dass ich es vorlesen darf. Ja? Okay, auf Englisch. Hey guys, I really appreciate the effort and the idea and spending time with you. But I feel bad that I think it is very time consuming regarding the time after the service, the way to Siegburg, the time to chill and to watch the movie. I was hesitating to say I won't come because I don't want to disappoint you. I was trying to find compromises, like leaving earlier, but really I don't know if this is the right mindset. I prefer to have some time for myself today. I don't want to build distance with you. So if you like that happens, please get in touch with me personally. Wow. Ich finde es so verbindend, so liebevoll und so, ja, wirklich, es kreiert keine Distanz, dass man muss nicht überlegen, okay, warum kommt er nicht? Es ist einfach so, ich möchte mit euch sein, aber ich ringe darum. Und ich glaube, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir vorweg wissen, es kann falsch aufgenommen werden, ja, das meine ich jetzt von anderer Seite, dass wir auch vorweg nehmen, ja, versuchen einander zu helfen. Und auf anderer Seite, wir haben, glaube ich, in unserer Bibelkreis gut und diskutiert. Es gibt keine Regel, wann ist es richtig zu kommen, wann ist es nicht richtig zu kommen. Und lass uns bitte einander echt vertrauen, dass jeder von uns ringt darum, zu kommen und davon ausgehen. Und ja, wenn es dir aber so nicht erscheint, dass es so ist bei jemand, dann ja, geh hin und sprich mit dem darüber. Aber nicht, dass du weißt, dass es so ist, sondern sagst, ich fühle mich unwohl, deswegen. Ja, und dann mit diesem Mindset von, ich bin der größere Sünder und nicht der, dir sagt, wo es lang geht. Das war's. Ich habe fertig.